Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen und zur letzten Ausgabe 2019 von Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast bei mir und das ist heute Felix Völkel. Hallo Felix.
Hallo.
Ja Felix, wir beide haben das Vergnügen, über einen Sieg des ersten FC Nürnberg zu sprechen. Weißt du überhaupt noch, wie sich das anfühlt oder wusstest du überhaupt noch, wie sich das anfühlt? Ich glaube, ich hatte das Gefühl so ein bisschen verloren und musste mich erstmal ein wenig finden oder dieses innere Jubeln so ein bisschen einordnen für mich, nachdem es am Freitag soweit war.
Es hat sich sehr komisch angefühlt, auf jeden Fall. Also es war ja schon letzte Woche irgendwie komisch, in Führung zu gehen, dann auch mit 2-0. Das war schon sehr komisch. Daran hat man sich dann so ein bisschen gewöhnt dann bei dem letzten Spiel. Ja, aber es war auf jeden Fall nach dem Spiel so sehr komisch. Ich musste auch irgendwie, also ich wusste es natürlich, aber ich musste auch noch zweimal auf den Live-Ticker gucken, ob es auch wirklich so ist. Es war sehr, sehr ungewohnt.
Ja, dieses wohlig warme Gefühl in der Brust, der ein oder andere mag es vielleicht schon fast mit einem Herzinfarkt verwechselt haben, aber es war nur ein Sieg des ersten FC Nürnberg. Und ja, der kam in einem wichtigen Spiel zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt. Mit 2-0 gewann der erste FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden, rutscht damit nicht auf einen direkten Abstiegsplatz und kann zumindest etwas beruhigter in die Winterpause gehen. Wir wollen darüber sprechen, warum jetzt trotzdem nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, warum es nicht der vom Kicker betitelte Befreiungsschlag ist und wollen uns einfach das Spiel so ein bisschen angucken, ohne die nächste kleine Depressionswelle durchmachen zu müssen. Felix, es gab erstmal dieselbe Aufstellung wie aus dem Kiel-Spiel, abgesehen davon, dass Lukas Mühl aus der Mannschaft rotierte, dafür Georg Markreiter rein. Da gab es jetzt an und für sich auch gar nicht so viel Grund zu wechseln. Man muss ja sagen, die haben das gegen Kiel über einen zumindestens achtbaren Zeitraum lang ganz ordentlich gemacht, sind ja nicht umsonst, das ist angesprochen, 2-0 in Führung gegangen. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt keinen weiteren Grund gesehen zu wechseln, außer eben diesen Markreiter-Mühlwechsel, den ich gut nachvollziehen kann. Wir haben die ganze Zeit Führungsspieler gefordert, Georg Markreiter versprach einer dieser zu sein, die noch im Kader verblieben sind und das hat er ja dann in dem Abend auch bestätigt.
Ja, definitiv. Also ich habe mich gefreut, dass er endlich zurück ist. Ich hätte ihn auch gerne schon viel früher wieder auf dem Platz gesehen, weil er eben genau der Spielertyp ist, der uns gefehlt hat in den letzten Wochen und ich auch ihn deswegen als Spielertyp mag. Also das hat er ja öfter auch schon in der ersten Liga bewiesen, dass er eben der ist, der auch mal seinen Mund aufmacht und auch mal die Leute zusammenlässt und auch den Gegnern zeigt, dass sie eben nicht die Köpfe hängen lassen. Und das hat er auch in dem Spiel bewiesen. Den einzigen Wechsel, den ich mir vielleicht noch hätte vorstellen können zum Kiel-Spiel, wäre Dovedan nicht in der Startelf gewesen, weil er war zwar stets bemüht, aber hatte jetzt nicht wirklich Aktionen, die herausragend waren, sondern hat eigentlich eher die Bälle bei den letzten Pässen vorm 16er vergeben. Ein bisschen sinnlos manchmal, aber kann auch passieren, deswegen konnte ich auch verstehen, dass er wieder in der Startelf steht.
Ja, die Geschichte rund um Nikola Dovedan ist eine, die wir sicherlich auch in der kommenden Folge, die dann einen Hinrundenrückblick 2019 wird, mal aufarbeiten müssen, denn nach fantastischem Saisonstart ist weil keiner mehr in ein Loch gefallen als Dovedan und auf der anderen Seite spielt er immer wieder, wohl auch, weil sich eben einfach keine Alternativen aufdrängen, soll aber nicht das Problem heute sein oder nicht die Diskussionsgrundlage heute sein. Lass uns mal ins Spiel gehen. Der erste FC Nürnberg hat von Beginn an relativ viel Initiative gezeigt, hat sich so ein, wie man das so schön nennt, optisches Übergewicht erarbeitet, konnte dann aber noch nicht so viel draus machen. Ich war erstmal ein bisschen überrascht, wie viel wir den Ball selber gehalten haben. Das war ja so ein bisschen unser Aufhänger für Optimismus vor ein paar Wochen, dass wir jetzt zuletzt eben nur noch Mannschaften bekommen, die gerne selber mit dem Ball spielen, weil wir das eher schlecht können. Wie ging es dir in dieser Anfangsviertelstunde, die ersten 20 Minuten über?
Also da ich das Spiel mit einem Dynamo-Fan geguckt habe, der auch ein bisschen das schon so erahnt hat, wie es gekommen ist, es hat mich eigentlich erstmal natürlich überrascht, weil das kennt man nicht so. Wir hatten jetzt in den letzten Spielen auch öfter mal, dass es vielleicht die ersten 5 Minuten dann so ist, dass wir wirklich aufs Gas getreten haben. Aber es war ja wirklich in der, sagen wir jetzt mal, die erste komplette Viertelstunde, hat der Dynamo nicht wirklich irgendwas gemacht. Es gab diese eine Chance, glaube ich, aber ansonsten haben wir ziemlich den Ball gut durch die Reihen auch gepasst. Das hat mich auch gewundert. Also es kam mal mehr an als zwei Pässe. Dachte mir, okay, Dynamo scheint anscheinend wirklich ein bisschen schlechter zu sein, als ich sie dann wirklich eingeschätzt hatte und stehen wahrscheinlich auch zu Recht noch tiefer als wir. Also ich hatte das gar nicht so positiv für uns eingeordnet, sondern eher so, dass Dynamo nicht wirklich gut spielt, also in den ersten 15 Minuten.
Ja, sicherlich auch ja immer ein Faktor bei so einer Analyse, wie gut ist man selbst und wie schlecht ist der Gegner, das können wir, glaube ich, heute schon mal vorwegnehmen. Dynamo Dresden steht völlig zu Recht auf dem 18. Tabellenplatz, das lässt sich nach diesem Spiel jetzt aus Sicht des ersten FC Nürnberg auf jeden Fall mal festhalten. Du hast es angesprochen, es gab diesen Warnschuss von Kreuzer in der 10. Minute, der dann allerdings doch sehr zentral kam, mit dem hatte Felix Dornebusch keine größeren Probleme und ja, dann meldete sich der erste FC Nürnberg mittels Torchance dann auch mal im Spiel an. Da war die erste Hälfte der ersten Hälfte quasi schon gespielt. Es war Hack auf Behrens, der dann ebenfalls quasi mit der Hacke und Schleusener, den man nicht nur in dieser Situation, fand ich, ein bisschen angemerkt hat, dass der echt kicken kann, aber dass ihm schlicht und ergreifend so viel Spielpraxis fehlt und eben die komplette Vorbereitung fehlt, die Bindung zur Mannschaft fehlt, dass es, ja, eigentlich aus seiner Sicht erstmal nur besser werden kann nach der Wintervorbereitung, wenn er da verletzungsfrei durchkommt, denn er steht oft gut, aber dann passt das Timing einfach nicht so richtig und ja, in dem Fall passte dann einfach so ein bisschen das Zielvisier nicht so ganz, der Abschluss geriet dann ein Stück zu zentral, aber das war dann so ein bisschen auch der Auftakt, ab dem sich der erste FC Nürnberg mehr vor dem Dynamo-Tor anmeldete.
Ja, also ich fand insgesamt, dass so da vorne dieses Dreieck Behrens, Hack, Schleusener ja auch mehrmals zugeschlagen hat und eigentlich auch ganz okay zusammengespielt hat. Und was du halt auch gerade meintest, dass Schleusener irgendwie so ein bisschen noch nicht in der Mannschaft ist, wobei man dazu sagen muss, dass bis vor zwei Spieltagen man sagen könnte, dass die ganze Mannschaft nicht wirklich in der Mannschaft ist. Und er sich da, glaube ich, in der Winterpause ziemlich gut einfügen kann. Und er hat ja auch so ein paar Aktionen schon gebracht, auch das erste Spiel, als er reinkam, dieser Pass in Fürth auf Medeiros. Also er hat schon gezeigt, dass er es kann. Und ich glaube, tatsächlich nach der Winterpause, wenn er sich ein bisschen mit den Jungs eingespielt hat und auch wieder ein bisschen mehr Praxis im Training und so weiter bekommt und hoffentlich auch in den Testspielen, dass er sich da auch viel besser in der Offensive irgendwie noch zeigen kann. Und bisher ist er auf jeden Fall für mich so der Lichtblick auf der rechten Seite, im Gegensatz zu den anderen Spielern, die bisher beim Club gespielt haben.
Ja, nicht, wie gesagt, was ich meinte, war jetzt nicht nur so unbedingt das Zusammenspiel, wobei ich da auch da bei dir bin. Es ist auch so ein bisschen dieses Selbstverständnis in gewissen Situationen. Und das hat er meiner Meinung nach im Abschluss einfach nicht. Es gab, ich denke, in der 30. Minute ungefähr so eine Situation, wo der Ball zu ihm kommt und wo er dann auch einfach zu lange zögert. Er weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll und dann schießt er und verzieht völlig. Und das sind so Situationen, die zuletzt bei ihm immer mal wieder aufgetreten sind, wo man das Gefühl hat, da fehlt so einfach die, ich nenne es mal, Alltäglichkeit des Fußballspielens und das kann er auf jeden Fall besser und da dürfen wir, glaube ich, gespannt sein und uns darauf freuen, dass es auf jeden Fall da einen Lichtblick, wie du es schon gesagt hast, auf der rechten Außenseite gibt. In der 33. Minute traf dann der fußballerisch höchst veranlagte Robin Hack den Ball überhaupt nicht richtig und ausgerechnet das wurde dann zum Glücksmoment für den ersten FC Nürnberg. Das war letzten Endes das 1:0. Auch so eine Situation, in der ja die Situation vermeintlich schon geklärt war. Dann kommt der Ball nochmal raus auf Behrens und der hebt ihn dann ja einmal rüber auf die andere Seite, wo Dresden Hack komplett vergessen hatte und der, wie gesagt, dann etwas unorthodox zur Führung einschob.
Ja, also ich fand super, insgesamt fand ich super, dass Behrens wieder offensiver gespielt hat. Sie hatten da, glaube ich, mit Geis ein bisschen gewechselt, dass er sich ein bisschen auf die Defensive konzentriert und Behrens nach vorne geht. Ich meine, das hat er auch mehrmals schon in dieser Saison gemacht. Ziemlich glücklos, aber diesmal war da irgendwie ein bisschen mehr Power. drin und es hat sich auch ein bisschen so angefühlt, wie wenn irgendwie so in kleiner Prozentzahl der alte Behrens zurück sein könnte. Ja, und das war so ein typischer Behrens-Vorlage. Also er bekommt den Ball und flankt den eigentlich ganz cool, so ein bisschen höher, einfach mal in die Mitte rein. Er hat ja nichts gesehen und zufälligerweise stand da Robin Hack frei und erwischt den Ball so gar nicht gut. Also ich weiß gar nicht, was er da genau gemacht hat, ob er sich nochmal irgendwie an den Standfuß ranschießt oder.
Ja, er schießt sich selber ans Standbein nochmal.
Selber ans Standbein geschossen. Und der Ball geht eigentlich wahrscheinlich dadurch erst so gut ins Tor rein. Ich weiß nicht, ob ansonsten der Dynamo-Keeper den eigentlich gehalten hätte. War am Ende egal. Es war schön, mal wieder ein Tor zu sehen, das auch aus dem Spiel herauskam und nicht durch einen Standard. Und ja, es war einfach nur gut. Aber an sich, die Qualität des Tores war jetzt eher so, okay, Behrens flankt eigentlich mal auf gut Glück rein. Er steht da, Hack, und trifft den Ball nicht richtig und er kullert irgendwie ins Tor rein. Er wusste am Ende ja selber nicht genau, warum er jetzt rein ist.
Ja, diese typische Geste, wenn man mit der Hand so leicht unterhalb des Kopfes so flach schüttelt, so nach dem Motto, hu, Schwein gehabt, das ist gerade nochmal gut gegangen, eigentlich habe ich den voll versemmelt, war ja im Anschluss an den Führungstreffer von ihm zu sehen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, war das dann am Ende eine, ja, ob der ja, spielerischen Überlegenheit oder auch der Überlegenheit, was den Spielanteil angeht, eine verdiente Führung für den ersten FC Nürnberg nach 45 Minuten. Es war so, dass man noch so eine ja, Chance auch nach einer Ecke hatte dann vor der Halbzeit und Dynamo auch nicht so richtig aufkam. Das war jetzt nicht so dieses typische Schwimmen, das wir sonst nach Führungen erlebt haben, wo dass der FCN sich dann auf einmal super weit zurückzieht und versucht irgendwie halt so einen Vorsprung über die Zeit zu bekommen. Stattdessen hat man dann erstmal weiter Fußball gespielt, wollte eigentlich das 2-0 halt noch nachlegen, um auch so eine gewisse Sicherheit reinzubekommen. Aber ja, da kam dann nicht mehr so super viel und wie gesagt, von Dynamo kam im gesamten Spiel nicht so super viel und deswegen ja, eine verdiente Halbzeitführung, wenngleich da nicht alles Gold war, was jetzt bei uns vielleicht sehr glänzend erscheint, oder?
Nee, also wie ich gesagt hatte, wir haben zwar ganz gut den Ball laufen lassen und Dynamo hat nicht wirklich Torchancen gehabt, bis auf diesen einen Schuss in der, glaube ich, 10. Minute. Aber man muss halt dazu auch sagen, dass Dynamo wirklich, wirklich nicht wirklich gut war. Also was sie gegen uns ganz okay gemacht haben, ist, sieht man ja auch an den insgesamten Torschüssen. Also Schüsse aufs Tor waren es 3, dann insgesamt Torschüsse waren es dann 3-12, glaube ich. Sie haben ganz gut verteidigt, was jetzt gegen uns auch nicht so schwer ist, aber sie haben das ganz okay gemacht, aber in der Offensive lief da nicht wirklich irgendwas und auch im Mittelfeld nicht wirklich. Sie haben sich hinten reingestellt und dadurch konnte der Club halt auch so ein bisschen das Spiel machen und hat sich auch so ein bisschen wahrscheinlich Selbstbewusstsein erspielt in der ersten Halbzeit, wodurch es auch immer besser lief.
Ja, die erste Halbzeit lobte ja auch Jens Keller dann nach dem Spiel, warum es an der zweiten Halbzeit deutlich mehr zu kritisieren gibt, obwohl auch da ein Tor durch den ersten FC Nürnberg gefallen ist, besprechen wir gleich bei Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschnäuzig auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Mit 1-0 führte der 1. FC Nürnberg zur Halbzeit gegen Dynamo Dresden im großen ja, Krisenduell beider Mannschaften, die ja wirklich nicht umsonst den Bodensatz der Tabelle bildeten. Wir hatten es angesprochen, der 1. FC Nürnberg, der führte auch verdient nach 45 Minuten und am Ende brachte er den Vorsprung nicht nur nach Hause, sondern baute ihn sogar noch aus. Ich möchte mich jetzt mit Felix Völkel darüber unterhalten, warum ja, letzten Endes der 1. FC Nürnberg am Ende das Spiel verdient gewonnen hat, aber trotzdem eben nicht alles in Butter ist beim Club. Felix, erstmal gab es den Wechsel zur Halbzeit. Valentini hatte wohl muskuläre Probleme, dafür kam dann Handwerker. Also es wurde etwas jünger in der Viererkette, wenngleich das jetzt ja, nicht so den ganz, ganz großen Unterschied in diesem Spiel machen sollte. Und deswegen gehen wir auch mal direkt 4 Minuten nach hinten und in die 49. Minute, denn da ist vielleicht die Szene des Spiels geschehen, die das Ganze auch hätte kippen lassen können. Es war so, dass Kone oder das Dynamo Dresden insgesamt konterte, nachdem sie eigentlich sich so ein bisschen an der Ecke nachdem sie an der eigenen Ecke so ein bisschen eingefangen waren. Und auf einmal konterten sie mit 3-3, dann 4-3 und Kone zielt am Ende ein bisschen zu schlecht, schießt Dornebusch fast mehr an, als dass der den Ball hält. Und so steht es eben weiter 1-0 für den Club und nicht 1-1 kurz nach dem Wiederanpfiff. Und das war für mich tatsächlich, glaube ich, die Situation, die am Ende über dieses Spiel entschieden hat.
Ja, ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn der Ball irgendwie reingegangen wäre, weil das Selbstbewusstsein, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, ja eher sehr gering ist. Und es war einfach wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, dass er eben so geschossen hat, wie er geschossen hat und der Ball zum Glück nicht reingegangen ist. Das war eine der wenigen Aktionen, die mich bei Markreiter ein bisschen aufgeregt haben, weil da hat er sich komplett nass machen lassen und konnte überhaupt den Zweikampf nicht gewinnen. Also jetzt nicht fürs komplette Spiel, weil da hat er genug gemacht für die Mannschaft, aber genau in der Szene. Ja, und eigentlich macht es Kone dann eigentlich perfekt, bis auf den Abschluss, wobei der auch nicht wirklich schlecht war. Und es war dann auch ein bisschen Glück, dass Dornebusch dran war und der Ball eben diesmal nicht ins Tor ist.
Ja, er wackelt da Markreiter so ein bisschen aus am linken Strafraumeck, vernascht ihn tatsächlich und dann zielt er im Prinzip einfach nur wahrscheinlich 5 Zentimeter zu weit mittig, Kone. Und deswegen ist dann eben bei Dornebusch, ich weiß gar nicht, was da alles dran war. War der Ellenbogen, Knie, irgendwie sowas, linke Körperhälfte. Und deswegen geht der Ball nicht rein. Ja, du hast es angesprochen, Selbstbewusstsein war in den letzten Wochen immer sehr fragil, insbesondere nach Ausgleichstreffern oder auch nach Anschlusstreffern schon nur. Das hätte, glaube ich, das Spiel wirklich sehr deutlich wenden können. Stattdessen war es dann aber so, dass Nürnberg sich von diesem Schockmoment sehr, sehr gut erholte und seinerseits dann nur 4 Minuten später den zweiten Treffer nachlegte. Es war wieder dieselbe Co-Produktion, Behrens auf Hack. Und anders als dieses doch irgendwie Zufallsprodukt zum 1-0 war das durchaus schön herausgespielt.
Ja, also im Gegensatz, wie du schon gesagt hast, zum 1-0 war es ein sehr schön herausgespielter Treffer. Behrens lupft ihn eigentlich wunderschön auf Hack. Man könnte fast denken, sie sind eingespielt und er locht ihn einfach perfekt ein. Schon lange nicht mehr gesehen beim ersten FC Nürnberg, dass sowas auch klappen kann. Vor allem nicht durch Behrens. Hack hatte ja schon vorher ein bisschen bewiesen, dass er das eigentlich kann, also eigentlich durchgehend. Und es war einfach Balsam auf die Seele, dass es wieder 2-0 steht und es auch klappen kann, 2 Tore durch das Spiel irgendwie zu erreichen und nicht durch irgendwelche Standards. Trotzdem kam kurz nach dem Jubel so ein bisschen das Kiel-Spiel von der Vorwoche auf, weil wir da auch 2-0 geführt hatten. Und eigentlich habe ich danach noch ein bisschen mehr gezittert als vorher und hatte so ein mulmiges Gefühl für den Rest des Spiels. Nichtsdestotrotz war es eigentlich super, dass sowas auch wieder klappen kann. Und wie auch in der ersten Halbzeit Behrens zeigen konnte, dass er doch noch kann, und dass er doch vor allem offensiv eigentlich ein guter Mann sein kann für uns und in den weiteren Spielen auf jeden Fall uns noch sehr viel bringen kann.
Ja, du hast es schon angesprochen. Das zweite Tor sorgte nicht unbedingt für die Beruhigung der Nerven, obwohl der Kicker ja in Halbzeit 1 schrieb, ein zweites Tor würde wohl etwas die Nerven beruhigen. Nicht bei Clubfans, ich hatte es ja schon auf Twitter geschrieben. 5 Tore vielleicht, 2 auf keinen Fall. Bei der Mannschaft dauerte es ein bisschen länger, bis scheinbar dieser Prozess im Kopf einsetzte. Moment, haben wir da nicht vor einer Woche irgendwie Mist gebaut? Es gab sogar nochmal eine ganz gute Chance durch Dovedan nach einer Ecke. Da kommt er so ein bisschen in Rücklage, schießt dann deutlich übers Tor. Aber dadurch, und wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, dass von Dresden auch wirklich wenig kam, plätscherte dieses Spiel dann so eine Weile vor sich hin. Es gab dann so ab der 70. Minute, würde ich sagen, aber doch den Moment, wo du gemerkt hast, oder wo ich zumindest den Eindruck hatte, dass der erste FC Nürnberg sich immer weiter zurückzieht. und man doch so ein Stück weit in diese Passivität verfällt, die wir in den letzten Wochen eben so oft kritisiert haben, dass wenn man schon mal in Führung liegt, man versucht das nicht aktiv nach Hause zu spielen, dass man nur noch reagiert, nur noch reagiert, nicht mehr agiert und dass man doch wieder in diese Passivität eben reinrutschte, die man ja eigentlich eben nicht mehr sehen wollte und dass das dieses Mal nicht bestraft wurde, lag dann zum einen eben an Dresdens Schwäche, zum anderen auch ein Stück weit an Georg Markreiter.
Ja, definitiv. Also man hat immer wieder gesehen, wenn Markreiter eingeblendet wurde oder auch in den Spielszenen, er will unbedingt diesen Sieg nach Hause fahren und hat auch ein bisschen gezeigt, dass er das will. Also auch von seiner Gestik und Mimik, dass er auf jeden Fall also sowohl die eigenen Spieler nochmal irgendwie hochgepusht hat, wie auch dem Gegner gezeigt hat, ihr kommt hier nicht weiter. Deswegen war er auch für mich, kommen wir später wahrscheinlich noch dazu, so ein bisschen die Schlüsselfigur des Spiels. Und ich war einfach froh, dass das im Prinzip bei Dresden auf der Seite nicht mehr wirklich zu Torchancen kam. Es gab noch irgendwie eine Situation, in der sie Elfmeter gefordert haben, was meiner Meinung nach nicht wirklich ein Elfmeter war. Und es war einfach gut, dass sie diesmal, obwohl sie sich so ein bisschen fallen lassen haben, das doch souveräner verteidigt haben und den Sieg dann auch nach Hause gefahren haben. Also ab der 75. hat man eben gemerkt, okay, irgendwie kommt da wieder das Kiel-Spiel in den Kopf. Also es gab ja schon mehrere Spiele, die wir irgendwie in den letzten 10 Minuten verspielt haben oder letzten 15 Minuten diese Saison. Also es war wahrscheinlich nicht nur das Kiel-Spiel. Aber ich würde sagen, so ab der 85. War das Ding eigentlich gegessen, weil man so gemerkt hat, okay, von Dresden, da kommt nicht wirklich irgendwas mehr, was beim Club jetzt auch nicht wirklich was heißen muss, weil es können ja auch zwei grobe Fehler reichen und der Gegner wird irgendwie aus irgendwelchen Gründen wieder ins Spiel gehievt. Dem sollte aber diesmal nicht so sein.
Ja, du hast es angesprochen, es gab noch so zwei vermeintliche Elfmetersituationen. Sogar einmal war es in der 75. als Kone zu Fall kommt und Dresden Elfmeter fordert und dann gab es in der 83. oder 82. die Situation, wo die Clubspieler Elfmeter fordern, weil Ballas den Ball an die Hand bekommt oder nicht. In beiden Fällen hat sich dann Schiedsrichter Jöllenbeck dagegen entschieden und dabei wollen wir es auch einfach belassen in diesem Moment. Lass uns nochmal darüber sprechen. Dieses Spiel plätscherte dann in der Schlussphase so ein bisschen vor sich hin und du hast dann angesprochen, dass Georg Markreiter, dass man dem angesehen hat, dass er das über die Zeit bringen möchte oder dass der diesen Sieg unbedingt möchte. Und über die Zeit bringen ist vielleicht durchaus das richtige Wort. Das darf man durchaus auch mal mit aus gegnerischer Sicht richtiges Arschlochverhalten oder eben aus Heimfansicht taktisch klug beschreiben. Er ist dann doch nach dem ein oder anderen Foul, das er gegen sich kassierte, mal ein bisschen auf dem Boden liegen geblieben, hat sich da ein bisschen gekrümmt und hat schlicht und ergreifend Zeit von der Uhr genommen, hat vor allem dann Dresdens Spielfluss auch versucht zu brechen, als eben Nürnberg tiefer stand. Ist es genau das, was so eine abgezockte Kaltschnäuzigkeit, die da eben so ein erfahrener Spieler mitbringt, die uns da in den letzten Wochen gefehlt hat, die dieses Mal dann ein Stück weit auch den Unterschied machte?
Ich bin mir nicht genau sicher, ob bei dem ersten Foul, wo er ein bisschen auf dem Boden liegt, es ihm nicht vielleicht wirklich wehgetan hat. Aber so wie ich ihn einschätze, hätte er wahrscheinlich nach 20 Sekunden wieder aufstehen können. Er hat halt ein bisschen länger gebraucht und vor allem kurz vor Schluss. Das war auf jeden Fall super. Das war auch, also wie gesagt, das war genau der Spielertyp, der uns eigentlich in der Defensive gefehlt hat. Rein von der Statistik war es ja jetzt in den letzten Spielen nicht so schlimm bei Sörensen und Mühl, aber sie sind halt, wenn man es jetzt als Spieler sieht, als Spielertyp eher die ruhigen Typen. Und vielleicht ist das genau in der Situation, in der wir jetzt sind, nicht der richtige Spielertyp, weil wir eigentlich vor allem in der Abwehr jemanden brauchen, der halt, ich sag mal so, das Zepter in die Hand nimmt und den Leuten erzählt, was jetzt passiert und das auch eben vorspielt, was Markreiter perfekt gemacht hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er ein perfektes Spiel gemacht hat, aber eben von seiner Einstellung und wie er gespielt hat, hat es eigentlich in den letzten Wochen keine Ansatzweise besser gemacht und es war sehr gut, dass er wieder da ist.
Ja, in der Analyse von Flo Zenger ist es ja durchaus auch zu lesen, dass er doch jede Menge Bälle auch abgefangen hat. Also die Statistik stützt natürlich auch so ein Stück weit, dass er tatsächlich ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat oder zumindest ein gutes Spiel. sehen wir von diesem Wackler gegen Kone ab und dann kommt eben noch dieser Faktor hinzu, der nicht nur mit Fußball zu tun hat, sondern eben auch mit Führungsqualität oder mit Führungsmentalität. Und da darf man sicherlich gespannt sein, ob er das dann in den Wochen nach der Winterpause auch so auf den Platz bringen kann. Man stellt sich natürlich auch noch die Frage, was passiert im Tor hinter ihm, und vielleicht lösen sich da so ein paar Probleme von selbst. Dass es sich nicht gänzlich von selbst lösen wird, Felix, da sind wir uns, denke ich, auch einig, dass da in der Winterpause was passieren muss. Auch einfach, weil dieses Spiel zwar am Ende verdient gewonnen wurde, aber eben beileibe nicht der absolute Befreiungsschlag war. Dafür gibt es dann doch zu viel zu kritisieren. Und dafür ist vor allem auch die Tabellensituation einfach nach wie vor viel zu prekär, oder?
Ja, also vor allem dadurch, dass am Samstag St. Pauli auch noch 3-0 gegen Bielefeld gewonnen hat, ist die Situation eigentlich im Prinzip die gleiche wie vor dem Spieltag. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir nicht diese 3 Punkte geholt hätten. Aber wir sitzen immer noch genauso in der Scheiße. Das Einzige ist, dass wir jetzt einen Lichtblick hatten und auch wissen, dass wir noch gewinnen können nach dem September, dem 30. Und die Mannschaft jetzt auf jeden Fall in der Winterpause gucken muss. Und ich bin da super gespannt, was passiert, dass sie irgendwie wieder Selbstbewusstsein tankt und eben diese letzten 15 Minuten, die diese Saison sehr oft aufgetreten sind, was sie meiner Meinung nach eigentlich erst in diese Situation gebracht hat, dass sie kein Selbstbewusstsein mehr hatte, eben nicht mehr auftreten und sie irgendwie schafft, diese Saison dann im gesicherten Mittelfeld abzuschließen.
Du hast den FC St. Pauli angesprochen, diesen auf Tabellenplatz 11 gesprungen durch ihren Sieg gegen Bielefeld. Allerdings muss man halt auch sagen, dieser Tabellenplatz 11 ist nur 2 Punkte für den ersten FC Nürnberg entfernt, wenngleich da noch 9 Tore Differenz dazwischen liegen. Aber es zeigt eben auch, dass dieses Wochenende die Liga wieder ein Stückchen enger geworden ist. Auch Wien-Wiesbaden hat das Spiel gegen den KSC gewonnen. Dadurch ist der KSC jetzt nur noch marginal vor dem ersten FC Nürnberg, gleichzeitig eben Wiesbaden, der Kontakt noch da und damit der Kontakt zum direkten Abstiegsrang. Das einzig Positive, tabellarisch so gesehen, ist, dass Dynamo Dresden ein Stückchen hat abreißen lassen müssen und dass da ja der Weihnachtsfriede sicherlich noch deutlich mehr gestört ist als beim ersten FC Nürnberg. Wir wollen gleich nochmal darüber sprechen, was denn jetzt so Positives mitgenommen werden kann aus diesem Spiel, denn da hat jeder nach dem Spiel sogar seine ganz eigene Sicht gehabt. Und wir wollen aber natürlich auch darüber sprechen, warum es eben nicht der ganz große Befreiungsschlag ist, warum es da trotzdem unserer Meinung nach noch externe Verstärkung braucht und warum Robert Palikuća im Winter gefordert ist und womöglich schon seinen letzten Schuss hat.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Ob kurios.
Wir haben jahrelang was gewonnen.
Ernst.
Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Also nichts, da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
Ja, hallo, hier ist Jörg Siefers von Hannover 96.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Der Jahresabschluss beim FCN, der ist durchaus gelungen. 2-0 schlug man Dynamo Dresden und dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt, ist nicht alles in Butter, ist es vor allem einfach kein Befreiungsschlag gewesen. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, der erste FC Nürnberg wird auf dem 16. und damit auf dem Relegationsplatz, der eher Richtung oder der den Abstiegskampf letzten Endes entscheidet, überwintern und hat rein gar nichts irgendwie in ein sicheres Fahrwasser gebracht und alleine deswegen schon ist von einem Befreiungsschlag unserer Meinung nach nicht zu reden. Felix, lass uns auch nochmal darüber sprechen, warum dieses Spiel rein von seinem Verlauf her und von seinen ganzen Auffälligkeiten, die wir da so gesehen haben, eben nicht als absolut fußballerischer Befreiungsschlag, ganz unabhängig von der Tabellensituation auch zu werten ist. Also wenn ich mir insbesondere, wir haben darüber gesprochen, dieses Verhalten ab der 70., 75. Minute angucke, dass die Mannschaft da, und ich, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie groß als Kritik, ich kann das nachvollziehen, dass nach dieser neuen Ligaspiele ohne Sieg-Serie, dass sowas in Köpfen sitzt, ich kann das verstehen, aber dass man dann eben trotzdem wieder in dieses Muster verfällt, man stellt sich tief hinten rein, man reagiert nur noch, man versucht es irgendwie über die Zeit mehr zu zittern als zu spielen. Das ist für mich zum Beispiel schon mal so das erste Indiz dafür, dass wir von einem fußballerischen Befreiungsschlag auch einfach immer noch ein gutes Stück weg sind.
Ja, definitiv. Also es war ja auch schon in den letzten Spielen so, dass wir vor allem am Anfang des Spiels, selbst gegen Bielefeld, die ersten 15 Minuten gesehen haben, okay, die Mannschaft will und kann das eigentlich auch. Und dann irgendwann, vor allem nach einem Gegentor, wir haben ja auch alle Spiele, die wir gewonnen haben, in der Hinrunde zu null gewonnen. Und vor allem bei Gegentoren, die Mannschaft halt eigentlich komplett auseinanderfällt, nur noch in dieses Muster zurückfällt, was sie sowieso ab der 75. macht, hinten reinstellen und versuchen, irgendwie alles noch abzuwenden. Ich fand das auch ganz interessant und der Vergleich, der passt auch irgendwie. Es war bei dem Kadett-Podcast, unser alter Torhüter Raphael Schäfer, es ist im Prinzip der Bayern-Dusel, bloß eben andersrum. Die Bayern haben irgendwie vor Jahren, das ist ja eigentlich nicht mehr immer so, vor Jahren versucht, in den letzten Minuten immer noch den Sieg zu erzwingen. Und wir versuchen irgendwie zu erzwingen, noch ein Gegentor zu bekommen. Ich meine, das hat man ja vor allem jetzt bei dem letzten Spiel gegen Holstein Kiel gesehen. Wir haben irgendwie drauf gewartet, dass sie noch das 2-2 machen. Und den Ball bei uns selber reingewollt. Und das muss irgendwie aus den Köpfen raus. Und dann ist es meiner Meinung nach sehr viel Psyche, was da irgendwie mitspielt. Das sieht man an den Pässen, die irgendwie nicht ankommen. Das sieht man an den Spielern, die irgendwie nur mit sich beschäftigt sind und sich vielleicht ihrer Meinung nach, Zitat Anfang, voll reinhängen. Aber das voll reinhängen ist eben mit sich selbst beschäftigen und dann irgendwie versuchen, den Zweikampf zu gewinnen, aber wenn sie dann den Ball haben, nicht wirklich wissen, was sie damit machen sollen. Es fehlt da auf jeden Fall nicht der Teamgeist, aber so der Teamgedanke, dass sie das auch weiter schaffen können. Und da sind jetzt ganz viele, viele Personen gefragt in der Winterpause. Das ist unter anderem natürlich Jens Keller, der irgendwie gucken muss, okay, bei diesem großen Kader, wer kann den Abstiegskampf, wer nicht, dass da auch Signale senden muss. Und vor allem halt auch die Führungsspieler, wie jetzt Marc Reiter, der zurück ist, vielleicht auch Martenia, der zurückkommt, wobei Dornebusch das auch langsam ganz gut macht. Und vor allem eben auch ein Hanno Behrens, der dann irgendwie zeigen muss, okay, er ist der Kapitän, er muss jetzt irgendwie gucken, dass die anderen Spieler, die eben ein bisschen jünger sind, weil wir haben einen sehr jungen Kader, irgendwie mit dieser Situation klarkommen und sie irgendwie den Fußball spielen können, den sie eigentlich können, zumindest teilweise, und sich eben nicht hinten reinstellen und eigentlich zum Beispiel wie einem Gegner, den wir jetzt letztes Wochenende, also am Freitag im Stadion hatten, Dynamo Dresden, dann eigentlich in der letzten Viertelstunde auch den Ball halten können, weil das schaffen wir definitiv gegen Dynamo, den Ball zu halten, dass da eigentlich gar nichts mehr anbrennen kann. Und da müssen sie sich gar nicht so einen Kopf machen.
Ja, Spiele letzten Endes, salopp gesagt, einfach nach Hause spielen, statt eben, ja, dem Spiel nur noch zuzugucken. Gerade wenn wir uns auch nochmal diese von Jens Keller sehr gute erste Halbzeit verglichen mit der zweiten Halbzeit anschauen, da war es ja durchaus so. Da hat der 1. FC Nürnberg hat selber gespielt, hat phasenweise wirklich auch sehr gut gepresst, hat Dynamo einfach unter Druck gesetzt. Und du hast es angesprochen, dann ist es eben irgendwo diese Psyche, die da eine große Rolle spielen muss, anders kann man sich fast nicht erklären, die dann irgendwann in der zweiten Hälfte da einsetzt und ja, die Mannschaft zum Grübeln bringt. Wir hatten, das hat ja Florian Zenger in seiner Analyse bei Clubfans United auch gut herausgearbeitet, dann zum Ende hin auch wieder mehr an langen Bällen, was natürlich immer nicht gut ist, zumindest wenn du ein Spiel über die Zeit bringen willst, weil natürlich ja, die Wahrscheinlichkeit des Ballverlustes bei langen Bällen einfach viel, viel größer ist, als wenn du da irgendwie ein geordnetes Kurzpassspiel aufziehst. Der 1. FC Nürnberg verstand es dann, ja, dieses Mal, so hat es ja dann Georg Markreiter und ein bisschen formuliert nach dem Spiel auch, und wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, ungemütlich zu werden, das Spiel zu verschleppen, das kann man sicherlich als positiven Aspekt herausstellen, eben auch vor dem Hintergrund, dass Marc Reit das ja selber dann so bezeichnete, dass bislang es einfach so war, dass sich Mannschaften gefreut haben, gegen Nürnberg zu spielen, weil Nürnberg einfach eine gut zu bespielende Mannschaft war. Wir hatten wenig Zweikämpfe, schlechte Körpersprache in den Zweikämpfen. Das hat man jetzt zumindest gegen Dresden mal besser gemacht. Man ist da ja auch in dieser kritischen Phase nach wie vor aggressiv zu Werke gegangen, hat versucht einfach mal ja die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Das sind alles positive Dinge, aber da muss man eben auch sagen, Felix, das ist so ein bisschen Rosinenpickerei. Wir suchen uns jetzt natürlich da schon irgendwie die schönen Dinge raus in einer Situation, die eigentlich nach wie vor, muss man halt auch so sagen, durchaus kritisch zu sehen ist und die ohne externe Verstärkung wahrscheinlich sich nicht komplett auflösen wird.
Ja, auf jeden Fall nicht. Also wir müssen definitiv gucken, was ich ja schon gesagt habe, dass wir irgendwie schaffen, da vielleicht noch ein, zwei Spieler, die Erfahrung haben, vor allem vielleicht Erfahrung mit der Situation und die Mannschaft auch ein bisschen leiten können, dazukommen. Und selbst wenn die jetzt auf der Bank sitzen, es ist wichtig, dass diese Menschen da sind und vor allem auch im Training zeigen, okay, es geht. Deswegen fand ich eigentlich den Gedanken zum Beispiel, also spielerisch, Flo Zenger hat es ja auch ganz schön zusammengefasst, spielerisch ist zum Beispiel ein Sörensen und ein Mühl besser als ein Pinola, weil man eben die Ligen auch ziemlich gut vergleichen kann, die zweite Liga und die argentinische Liga. Aber ich weiß halt nicht, ob zum Beispiel ein Pinola vor allem mit seiner Mentalität uns vielleicht sogar helfen könnte. Also so witzig das auch immer klingt, ja, Pinola zurück zum Club. Vielleicht wäre es gar nicht so blöd. Was wir aber auf jeden Fall irgendwie in den Griff kriegen müssen und dadurch kommen eben auch diese hohen Bälle, ist, dass wir irgendwie schaffen, dass wir im Mittelfeld auch ein Spiel aufbauen können. Und das hatten wir jetzt schon öfter oder im Podcast in den letzten Wochen vor allem, dass wir im Mittelfeld eigentlich null Spiel aufbauen und eigentlich verteidigen und versuchen, den Ball irgendwie nach vorne zu spielen. Aber im Mittelfeld ist eben kein Spiel vorhanden, was an dem Behrens liegt, was an vielen, vielen, vielen Positionen liegt. Aber das ist auf jeden Fall für mich eine Position, auf der wir uns verstärken müssen. Und dann eben mal gucken. Und wir müssen definitiv auch aussortieren. Also es kann nicht sein, es liegt natürlich auch, was wir jetzt gerade im Off noch hatten, daran, dass so viele Torhüter verletzt sind, dass wir jetzt irgendwie auf die Zahl von, ich glaube, 32 Spielern kommen. Aber der Kader ist einfach zu groß, vor allem wenn man sich die Offensive anguckt, 5 Mittelstürmer, ich meine, wer soll da spielen? Und dadurch werden halt Spieler auch unzufrieden und drängen sich nicht mehr auf, weil sie irgendwie nicht sehen, wer kann jetzt spielen. Es ist einfach insgesamt sehr viel Arbeit für die nächsten Wochen. Und so lang ist die Winterpause nicht. Das heißt eigentlich sehr viel Arbeit.
Ja, du hast so ein paar Punkte angesprochen. Lass uns die mal noch so ein bisschen kurz abklappern. Die Kadergröße hast du angesprochen, 32 Spieler stehen da drin, wobei diese 32 natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, angesichts dessen, dass da 5 Torhüter drin stehen, die natürlich nominell auch gar nicht alle zur ersten Mannschaft gehören, beziehungsweise sind sogar 6 Torhüter, wenn ich gerade drüber nachdenke. Da stehen natürlich auch Spieler wie Besong drin und so weiter, aber du sprichst was an und das ist ein Punkt, den würde ich nochmal gerne aufnehmen und das ist nämlich, ohne da jetzt vorweggreifen zu wollen, wir werden Anfang Januar uns sicherlich nochmal mit der kompletten Hinrunde des ersten FC Nürnberg in der Saison 2019-2020 beschäftigen. Das ist so ein bisschen schon auffällig. Wir sprechen darüber, dass der Kader sehr groß ist, dass der Kader eigentlich qualitativ auch gar nicht so schlecht zu sein scheint. Und trotzdem hatte man nie den Eindruck, dass da eine richtige Konkurrenzsituation aufkam. Das lag in der Verteidigung vor allem an Verletzungen, aber in der Offensive gab es die jetzt nicht in diesem Ausmaß und trotzdem hatte man irgendwie nie den Eindruck, dass da Druck im Training da ist, dass da von hinten Arrivierten irgendwie die Position streitig gemacht wurde. Wir haben vorhin das ja schon mal so ein bisschen angedeutet, Dovedan ist da so ein Beispiel, aber auch ja viele andere. Man hatte irgendwie das Gefühl, man weiß eh wieder, wer aufgestellt wird, weil es auch keine richtige Alternative gibt. Ist der Kader am Ende zu breit, aber ja, in der Spitze dann vielleicht doch nicht gut genug oder woran machst du das fest? Du hast gerade schon angesprochen, du erhoffst dir da, dass auf jeden Fall einfach mehr Druck im Training da ist. Müssen wir darüber sprechen, dass Robert Palikuccia zwar auf dem Papier einen guten Kader zusammengebastelt hat, aber ja, in der Realität das dann eben doch nicht so ist?
Ja, so mit deinem letzten Punkt hast du es eigentlich im Prinzip angesprochen. Wir haben vor der Saison den Kader analysiert und nach den ersten Spielen so ein paar Ansätze gesehen und waren eigentlich der festen Überzeugung, dass das definitiv für oben mitspielen reichen sollte. Und im Prinzip sehen wir jetzt genau das Gegenteil, nämlich dadurch, dass eben nicht nur die Werte auf dem Papier zählen, sondern eben auch das, was uns eigentlich stark gemacht hat, vor allem in der Aufstiegssaison, dass wir halt ein Team hatten, dass wir im Prinzip eine Mischung hatten an Spielern, die eben zusammen funktioniert haben, die eben in Situationen, in denen du hinten liegst, eben auch nochmal irgendwie die Mannschaft pushen können oder dann auch eben die Qualität haben, dann Tore zu schießen etc. Das war eine super Symbiose und das ist das, was wir gerade aktuell überhaupt gar nicht hinbekommen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an der Erfahrung von ihm liegt, dass man das eben dann vielleicht nicht so analysieren kann und eben auch nicht gesehen hat, dass eben ein Abgang von erfahrenen Spielern wie Everton und Leibold hinten in der Abwehr etc., dass das vielleicht doch so einen Knacks geben könnte. Oder ob das eigentlich im Prinzip dann natürlich auch irgendwie Pech ist und es funktioniert dann nicht mehr. Ich meine, es war ja nicht vorzusehen, dass jetzt irgendwie ein Markreiter so lang verletzt ist in der Abwehr oder dass sich so viele Torhüter verletzen und wir dann irgendwie zum Beispiel auch so blöd aus dem Pokal rausfliegen oder dann eben zum Beispiel das Spiel gegen Heidenheim, was eigentlich im Prinzip nach Hause gefahren werden hätte müssen, aber wir durch zwei Einwürfe und irgendwie Schüsse aus der zweiten Reihe dann irgendwie doch 2-2 spielen. Also diese ganzen Nackenstege, es kommt da viel zusammen. Man kann natürlich das sich so drehen, dass man sagen kann, okay, der Sportvorstand ist nicht erfahren. Kann ich jetzt aber nicht genau sagen, weil das irgendwie ganz viele verschiedene Sachen sind, wo auch Pech dazukommt und dann irgendwann die Mannschaft eben die Köpfe hängen lässt. Und da ist dann die Frage, wie kriegt man das wieder weg? Und ja, genau, da ist jetzt auf jeden Fall der Sportvorstand gefragt und der Trainer gefragt und es wird abzuwarten sein, welche Spieler quasi gegangen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit dem gleichen Kader in die Rückrunde gehen. Also in keinem Fall. Und wenn, dann würde ich schon mal sehr dran zweifeln, dass vielleicht Pali Kutscher seine Arbeit doch nicht so gut gemacht hat.
Ja, davon ist auszugehen, dass den ersten FC Nürnberg auf jeden Fall auch Spieler verlassen. Da haben sich einfach die einen oder anderen nicht aufgedrängt, haben jetzt zu wenig Rolle auch einfach in der vergangenen Zeit gespielt. Beziehungsweise, du hast es angesprochen, wir haben sehr viele Mittelstürmer, das ist so ein Punkt. Und ja, am Ende muss auch irgendwo immer gespart werden, wenn Geld ausgegeben werden soll. Jens Keller hat wohl dem Vernehmen nach seinen Wunschzettel schon bei Robert Pali Kutscher abgegeben. Mal gucken, wie viel davon dann erfüllt wird. Jens Keller hat noch eine andere Sache angesprochen, die ich zum Abschluss noch ganz kurz besprechen möchte. Er sagte, dass es in so einer Situation, in der die Mannschaft rund um Hanno Behrens steckte, als er sie übernommen hat, immer sehr wenig Zeit ist, um irgendwie sowas wie eine Idee, eine Spielphilosophie zu vermitteln. Und dass das jetzt für ihn natürlich Priorität hat in dieser Winterpause, die von allen als recht kurz bezeichnet wird. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie den Eindruck, dass ja Ende Januar wieder Anfang jetzt das höchste der Gefühle ist und dass es viel länger gar nicht geht, aber das ist jetzt eigentlich auch gar nicht Gegenstand des Themas hier. Also er möchte vor allem natürlich jetzt der Mannschaft mal seine Spielphilosophie vermitteln. Wie viel Hoffnung machst du dir, dass auch das einen Beitrag dazu leistet, dass es beim Club wieder aufwärts geht?
Also es ist schwierig zu sagen. Also wenn man so Aussagen von zum Beispiel Mühl vor ein paar Wochen ernst nimmt, dann, ich meine, sehen wir ja auch irgendwie in den Statistiken, allein wenn man sich jetzt zum Beispiel das Dynamo-Spiel anguckt, wir haben keine einzige gelbe Karte bekommen. Dynamo hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gelbe Karten bekommen.
Felix Lohkämper hat sich, glaube ich, direkt nach seiner Einwechslung eine gelbe Karte abgeholt.
Dann waren 6. Nee, aber insgesamt sind wir eins der fairsten, was ich damit sagen wollte, sind wir eins der fairsten Teams der Liga, was überhaupt gar nicht dem Platz entspricht, den wir jetzt haben. Zweikämpfe wurden selten geführt, vor allem unter Kanadi. Das war ja eben das, was Mühl gesagt hat, dass sie eben nicht direkt in die Zweikämpfe gehen sollen, sondern quasi um den Spieler herumkreisen, keine Ahnung. Das muss sich ändern. Ich glaube, das kann Keller ihn auch ganz gut einbläuen. Das hat er auch schon ein bisschen gemacht. Ob da wirklich die Spielphilosophie von Keller durchkommen wird bei der aktuellen psychischen Lage, die die Spieler haben, fraglich. Das hängt vor allem wahrscheinlich auch mit den ersten zwei Spielen zusammen, wie die ausfallen werden. Ich schätze mal, im ersten Spiel versuchen sie sich schon irgendwie gut durchzusetzen. Dann kommt es aufs zweite auch noch an, aber ja, er wird es versuchen. Ich glaube, er hat da auch genug Erfahrung, um irgendwie da den richtigen Weg zu finden. ich bin sehr gespannt.
Nur um noch kurz eventuellen Hörerbeschwerden vorzubeugen, also der erste FC Nürnberg bekam 3 gelbe Karten im Spiel gegen Dynamo Dresden. Dynamo kam 4 gelbe Karten, also zumindest da waren wir mal ähnlich unfair wie alle anderen. Ansonsten hat Felix natürlich aber absolut recht, insgesamt Platz 4 in der Fairplay-Tabelle über die komplette Saison hinweg gesehen. Das ist ja nicht unbedingt das, was man dann unter Galligkeit erwartet, wobei das natürlich auch immer so ein bisschen ein Trugschluss sein kann. Man kann ja Zweikämpfe durchaus auch fair führen und da sind wir vielleicht viel eher wieder bei dem Punkt, aber auch den hast du angesprochen, Felix. Wie werden Zweikämpfe angenommen, wie werden Zweikämpfe geführt? Wir sind auf jeden Fall gespannt, was in der Winterpause rund um den ersten FC Nürnberg und rund um den Kader passiert. Der ein oder andere munkelt ja schon, dass Robin Hack womöglich schon wieder abgegeben werden könnte. Ob es soweit kommt, werden wir sehen. Und natürlich auch, wen Robert Palikutscher mit seinem womöglich schon letzten Schuss dann aus dem Hut zaubert. Wir bleiben auf jeden Fall dran, melden uns dann im neuen Jahr wieder. Ich bedanke mich bei Felix Völkel und natürlich auch bei allen anderen, die mit mir gesprochen haben. Wünsche euch erstmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann, wie gesagt, sind wir wieder für euch da hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Total Beklubbt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.